Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Ich habe wieder einen sehr interessanten Gast bei mir in der Sendung. Es ist Lars Ament. Er ist Bestseller-Autor, er ist Mentaltrainer, er ist Speaker, er ist Podcaster. Er ist irgendwie auch so eine Art Kollege von mir. Und diese Geschichte, die ich jetzt schon in meinem Kopf habe, die er selbst erlebt hat, die müssen wir einfach mal im Detail erzählen, weil ich finde, auch das müsste schon aufgeschrieben werden. Lars, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Mein Lieber, vielen Dank, hier zu sein. Ich bin ganz gespannt, was du meinst.
Deine Lebensgeschichte, weißt du?
Meine Lebensgeschichte, ich war dabei.
Ja. Du warst dabei und die hatte so viel überraschende Wendung, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Und manchmal endet irgendwas und du denkst, oh, jetzt ist mein Leben vorbei. Und auf einmal geht irgendwo eine Tür auf, wo dein Leben noch viel, viel besser war als vorher. Und vorher war es schon gut, weißt du?
Ich weiß, ich erinnere mich.
Viele kennen dich, weil du bist der Autor des Buches Dieses bescheuerte Herz. Das ist jetzt, glaube ich, 12, 13 Jahre her, dass du das geschrieben hast, ne?
Ja.
Seitdem ist dein Leben quasi umgekrempelt, ne? Einmal auf links gedreht, ne?
Kann man sagen, ja.
Wahnsinn. Wollen wir es mal im Detail ein bisschen ausrollen, ja?
Los geht's.
1978 geboren in Gießen. Jawohl. Aber eigentlich bist du fast Berliner, weil du hast, glaube ich, die Hälfte deines Lebens hier in der Stadt verbracht, ne?
Ja, nicht ganz die Hälfte, aber schon 15 Jahre war ich hier in Kreuzberg, Friedrichshain. Und ich habe mir mal sagen lassen, ab 10 Jahre Berlin darf man eine Meinung haben.
Mhm.
Du wirst natürlich nie ganz akzeptiert als Berliner, aber so alles ab 10 Jahre wirst du geduldet und ist okay.
Genau. Und jetzt erzähl mal die Geschichte, wie du zwischendurch in Berlin gelandet bist, weil du ursprünglich aus Gießen gekommen bist und da auch deine Jugend verbracht hast und dann deiner Stadt den Rücken zugewendet hast, um nach London zu gehen.
Genau.
Und das hatte natürlich auch einen Grund. Ne?
Ja, genau. Also ich habe Abi gemacht und gerade so, ich wollte immer was mit Musik machen. Mein ganzes Leben lang.
Und, ich auch.
Ja, und erzähl das mal deinem Vater, der Lehrer war, Beamter, Papa. Ich habe keine Ahnung, was ich machen möchte. Irgendwas mit Musik. Ich weiß ganz genau, ich möchte keine Ausbildung machen. Ich möchte nicht den normalen Weg gehen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Und dann guckt er mich so an und sagt, okay, Junge, wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann mach es bitte nicht bei uns zu Hause. Er hat es aber positiv gemeint und hat nämlich gesagt, also ich kann dir da nicht helfen, weil ich mich mit Musik, außer dass ich Fan der Beatles bin, habe ich keine Expertise. Aber geh doch an einen Ort, wo Musik eine große Rolle spielt.
Und das war London.
Und das war in dem Fall London. Und dann hat er ziemlich weise, auch als Lehrer, gesagt, da lernst du was übers Leben. Da lernst du Selbstständigkeit, da lernst du klarzukommen ohne Kontakte. Du lernst Englisch, du lernst einfach eine andere Kultur und du lernst auch dich gut kennen in einem fremden Land, wenn du ganz auf dich selbst gestellt bist. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich dahin geflogen und bin in jeden Plattenladen reingelaufen, den ich finden konnte. Und habe mich vorgestellt und habe 30, 40 Absagen bekommen. Ich meine, ist ja klar, wer braucht schon jemanden aus Deutschland in einem Plattenladen?
Der noch nicht Englisch sprechen kann.
Ja, also so zumindest nur so Schulenglisch. Und ja, aber irgendwann hat dann ein Plattenladen gesagt, okay, wir finden dich gut, du kannst hier anfangen. Und dann bin ich fast 2 Jahre da geblieben. Und dann stand ich bei Tower Records in der Soul and Dance Abteilung. Mitten am Piccadilly Circus,
geil.
2 Jahre lang da und habe Platten verkauft, CDs verkauft. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe ganzen Musiker, DJs, Stars, die Sugar Babes, die waren da regelmäßig, haben Platten gekauft.
Plattenladen,
im Plattenladen,
ja. Geil.
Und das war, würde ich mal sagen, für meine weitere Entwicklung mit die wichtigste Zeit. Erstens, was ich gelernt habe, du brauchst nicht viel Geld, um dir was zu erfüllen. Weil das Geld, was ich da verdient habe, 4,90 Pfund die Stunde, in der teuersten Stadt Europas, ja, damit kommst du nicht weit. War aber egal, weil ich war mit Musik umgeben. Ich habe Musik morgens eingeatmet, abends ausgeatmet. Alles andere war egal. Hab mich ernährt von Toastbrot mit Käse. Das konntest du im Supermarkt kaufen, hat nicht viel gekostet. Du bist satt gewesen als 20-Jähriger, 21-Jähriger.
Was brauchst du mehr?
Genau. Ja, was brauchst du mehr? Und das war eine große Lektion. Und dann bin ich zurück und habe dann ein Praktikum gemacht beim Radio und habe gemerkt, okay, das ist auch geil. Radio.
Du kannst verstehen, warum ich beim Radio gelandet bin. Ne? Es gibt eigentlich nichts Schöneres als Radio.
Ja, finde ich auch. Also als Kind saß ich stundenlang samstags bei uns, bin ja in Gießen aufgewachsen, vorm Radio und habe mit Kassette aufgenommen, immer gewartet, wann kommen die Songs, die ich cool fand, habe auf Aufnahme gedrückt, um die am nächsten Tag wieder zu hören. Also so alt bin ich auch schon. Das klingt ja aus der heutigen Zeit, wenn man das so erzählt, wie im Steinzeitalter.
Der kennt nur Kassetten.
Kassetten, genau. Und ich habe mich immer gefragt als Kind, die Musik, die aus dem Radio kommt, wo kommt die her? Das ist ja wie Magie.
Wohnen die da drin?
Ja, genau. Und mich hat es immer interessiert. Man kann sagen, alles interessiert, wo Musik drauf stand. Siehste? Völlig unabhängig vom Genre. Ich fand das einfach toll. Auch so, wie wird Musik hergestellt? So, wie sieht es in einem Studio aus? Ich kann keine Gitarre spielen, ich bin kein Sänger, aber ich habe ganz früh Platten gesammelt. Mit 8 Jahren habe ich mir meine erste Single gekauft. Elton John war das. A Word in Spanish.
Toll.
Ja, mega. Ja. Und seitdem hat mich die Musik nie losgelassen.
Siehst du, es geht mir ganz genauso. Als ich gehört habe, dass du hierher kommen möchtest, habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil du bist ja ein Typ, den man kennt, ja, als Autor, der 14 Bestseller abliefert und der jetzt die Bühnen füllt mit dem aktuellen Programm, mit der Imagine Tour, über die wir später noch reden werden. Aber ich wusste natürlich, dass unser gemeinsamer Nenner ist die Musik, ja. Und dann, ich habe ja immer mal so ein bisschen von dir gelesen und dich verfolgt in den sozialen Kanälen, da bist du ja nicht so stark vertreten, aber so ein bisschen zumindest habe ich gedacht, Mann, geil, Musik, ja, der war im Plattenladen, der hat in London gelebt, der hat Vinyl verkauft. Ich liebe ja Vinylplatten. Es gibt ja so Tage, wo ich sage, heute war nicht so schön. Da lege ich mir abends eine Vinylplatte auf mit dem entsprechenden Getränk dazu und habe 45 Minuten meine Ruhe. Also eine Seite umdrehen und dann die andere Seite hören. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, mache ich regelmäßig.
Toll.
Ich bin vor 3 Jahren Vater geworden und was wir morgens immer machen, ich trinke einen Kaffee, meine Tochter trinkt so einen kleinen Kakao und dann gehe ich zum Plattenspieler und lege eine Platte auf.
Yes.
Und dann tanzen wir 3-4 Minuten um den Plattenspieler herum und das ist unser Morgenritual. Ich finde nämlich, das ist wichtig, aufzuwachsen mit Musik. Mhm. Also wenn Musik ganz normal ist. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
Es gibt auch ein Leben ohne Musik überhaupt nicht. Das ist in meiner Vorstellung gar nicht vorhanden. Also ohne Musik könnte ich nicht.
Man könnte überleben, aber es wäre nicht lebenswert.
Genau. Genau so ist das. Du kamst zurück aus London, bist zu einem Radiosender gekommen, wo du die ehrenvolle Aufgabe hattest, also ähnlich wie hier in diesem Format, die Künstler zu interviewen.
Genau.
Und sie kamen, genauso wie ich das für mich auch behaupten kann, sie kamen alle vorbei und wollten nur noch mit dir reden, weil du hast mit Pink, weiß ich nicht, eine vegetarische Pizza gegessen und du hast Leuten Statements entlockt, die sie normalerweise anderen nicht erzählen.
Ja, ich glaube, es lag daran, dass ich nicht wusste, wie es geht.
Ach.
Ja, also ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich wusste nicht, wie man Interviews führt. Ich hatte keine Erfahrung. Ich habe es einfach so gemacht, wie es sich für mich gut angefühlt hat und was mich als Fan interessiert hat. Mhm. Ich weiß noch genau, mein erstes Interview, das war mit den Beastie Boys für ein kleines Magazin.
Fight for your right.
Fight for your right. Da war ich 17 und ich bin gefragt worden. Ich musste einspringen für jemanden, der nicht konnte, der musste nach Miami fliegen, um dort Will Smith zu interviewen. Das war die Zeit, als er diesen großen Hit hatte, Welcome to Miami. Und er hat gesagt, okay, du musst für mich einspringen. Ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und seine Antwort war, aber du bist doch Fan. Mhm. Das reicht. Und dann bin ich nach Frankfurt am Main gefahren, wo die Beastie Boys waren, in so einem 5-Sterne-Hotel. Und das war ein Roundtable mit ganz vielen richtigen Musikjournalisten. Ich weiß noch, der Rolling Stone war da, Musik Express, also diese ganzen damals großen Musikmagazine, alles Profis und ich. Was ich aber dabei hatte, waren meine ganzen Platten.
Mhm.
Und die habe ich erstmal ausgepackt, als die Band reinkam.
Große Augen.
Und die haben natürlich große Augen gemacht, haben die ganzen Profis erstmal links liegen lassen, sind sofort zu mir und wollten alles wissen. Komm, zeig mal her. Ach cool, die Version kenne ich gar nicht. Und haben dann die Platten so untereinander weitergereicht. Und ich hatte mir dann als Aufnahmegerät so ein kleines Diktaphon ausgeliehen von meiner Mutter, was total kaputt war. Und ich habe den Aufnahmeknopf nicht so richtig reindrücken können. Das heißt, ich musste immer wieder sagen, sorry, wartet nochmal ganz kurz mit euren Antworten. Das geht irgendwie nicht. Und dann hat die Band mir noch geholfen. Und was sich jetzt wie eine große Katastrophe anhört, war eigentlich mein größtes Geschenk, weil die Band hatte so viel Mitleid mit mir, dass sie total entspannt war. Und ich habe auch einfach ehrlich gesagt, Leute, das ist mein erstes Interview. Ich habe sowas noch nie gemacht. Könnt ihr mir bitte helfen?
Krass.
Und die Band hat gesagt, hey, klar, super, erzähl mal, wo kommst du her? Und die anderen Anwesenden, die waren gar nicht da. Und ich saß da so als kleiner Typ, keine Ahnung, aber das hat mir geholfen. Und auch, was ich da gelernt habe, sei einfach ehrlich und authentisch.
Mhm.
Und es klappt nicht immer, aber öfter als man denkt, weil Ehrlichkeit und Authentizität sind so starke Werte, damit kann irgendwie jeder was anfangen. Und die Band hat, ich meine, das waren damals Weltstars.
Mhm.
Die haben gemerkt, ich bin hier, weil ich Bock drauf habe, weil ich Fan bin.
Es kann manchmal nicht schaden, Dinge auch gut zu finden, weißt du? Das ist einfach so.
Genau.
Nicht, ich muss jetzt ein Interview mit dem und dem machen, sondern es ist ja, ich lade mir in diese Sendung ja nur Leute ein, die ich wirklich auch mag, weißt
ja,
du? Die ich für hörenswert halte, ja, die ihr eine Geschichte erzählen wollen. Und deshalb ist es natürlich schön, dass sich die Leute, die hier in der Sendung sind, auch immer ein bisschen, ich bin so ein bisschen Fanboy, ne?
Ja, und ich eben auch. Und so habe ich alle meine Interviews geführt. Also ich war ehrlich interessiert. Also es waren jetzt nicht so die Fragen, dein erster Song auf der neuen Platte, der heißt ja so und so, erzähl mal, sondern ich wollte wissen, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal.
Oder die Frau, die du in dem Song besingst, du hast doch irgendwann mal eine Trennung gehabt vor 17 Jahren. Ist das eventuell authentisch oder ist das eine selbsterlebte Geschichte? Ja, ist genau. Das eine frühe Freundin von dir?
Und was ich gemerkt habe, ist, wenn die Leute merken, dass du dich dafür interessierst, dass du dich auch vorbereitet hast, das ist ja auch eine Form von Respekt, hat sich das immer ausgezahlt. Und je berühmter die Menschen waren, desto entspannter. Ich kann mich noch erinnern, Justin Timberlake, damals einer der größten Stars, heute immer noch.
Absolut.
Und ich weiß noch, wie die Entourage um ihn herum gesagt hat, oh, du darfst das nicht fragen und das auch nicht. Und alle haben sich wichtig gemacht. Und du hast gedacht, die reden gerade über den Präsidenten der Welt. Und dann kommst du in das Hotelzimmer rein und vor dir sitzt ein total tiefenentspannter Typ, der dir auf alles antwortet, was du ihm fragst und total Spaß hat. Und alles, was die Leute draußen gesagt haben, überhaupt nicht gestimmt hat.
Und ihnen das auch völlig egal ist.
Und es ihnen auch völlig egal war. Ja.
Das habe ich auch schon sehr, sehr oft erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind so Sachen, die sich gedoppelt haben. Deine Karriere beim Radio endete irgendwann mal mit, man könnte sagen, quasi einem Rauswurf, ne?
Mit einem waschechten Rauswurf. Ich wurde gefeuert mit dem Argument, Lars, du kannst nicht über den Tellerrand hinausschauen, deswegen bekommst du keine weitere Chance mehr bei uns. Und ich war damals 5 Jahre beim Radio und ich muss sagen, das war eine ganz wichtige Zeit für mich, weil ich das so geliebt habe. Das war so mein Berufseinstieg. Und ich habe was gemacht, was ich auch gemacht hätte, ohne dafür Geld zu bekommen. Weil es mich einfach so interessiert hat. Man kann sagen, es war wirklich mein ganzes Leben. Es war ein Traum. Ich habe, wenn mich jemand gefragt hätte, Lars, genau so bleibt dein Leben für immer, hätte ich gesagt, mache ich. Und dann wurde ich da rausgeschmissen und ich fand das damals, in Klammern muss man wirklich sagen, ich war vielleicht auch ein bisschen frech. Ja, also ich habe auch immer mal meine Meinung gesagt, wenn mir was nicht gepasst hat, aber es war für mein Empfinden immer gerechtfertigt.
Ich finde das sehr gut, wenn Leute ihre Meinung sagen zwischendurch. Absolut. Ja, auch genau. Wenn man anderer Meinung ist.
Ich bin kein Ja-Sager. Ja, also ich sage dann schon auch was, wenn mir etwas nicht passt. Aber es gibt halt Chefs, die brauchen das halt nicht unbedingt und dann wurde ich rausgeschmissen und ich fand das so ungerecht, weil ich dachte, jetzt klaut mir hier jemand meinen Traum. Nur um dann festzustellen, okay, es geht weiter. Und das ist wirklich so ein Lebenslearning. Es geht immer weiter, auch wenn du am Boden liegst. Ja, hier der Song von Andreas Burani, wenn dein Leben einem Scherbenhaufen gleicht, bleibt nicht. Oder wenn dein Leben zerbricht, komm nicht auf Scherben zum Stehen.
Siehst du?
Aus seinem Song Hey.
Ja.
Und genauso ist es. Ja, geh weiter. Es kommt was Neues. Du darfst aber jetzt nicht hier stehen bleiben und der Vergangenheit hinterher trauern.
Das ist ja so die Botschaft in allen deinen Dingen, die du machst, ne? Also es geht immer weiter, Leute. Macht was draus, egal wie beschissen die Situation ist. Das kann man so sagen. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber die Frage, die ich dir stelle, ist, wie ging es denn dann weiter nach dem Radio?
Ja,
kam Bushido gleich in dein Leben?
Nee, ich habe das gemacht, was alle machen, die was mit Musik machen wollen und keine Ahnung wohin. Sie landen dann in Berlin.
Und schreiben für die Zeitung.
Nee, ich bin dann nach Berlin gegangen und habe dann ganz viele Gelegenheitsjobs gemacht. Ich habe einfach alles gemacht, was ich machen konnte. Habe hier mal ein Interview geführt. Ich hatte ja noch ein paar Kontakte zur Musikbranche durch meine Jahre beim Radio. Und habe auch mal für Plattenfirmen gearbeitet. Habe so diese, früher nannte man das Waschzettel, also diese kleinen Infobroschürchen, die neuen Alben beigefügt wurden, so Promo-Sheets. Die habe ich geschrieben für Plattenfirmen. Alles Mögliche gemacht, auch Interview-CDs aufgenommen. Ich weiß gar nicht, gibt's die noch?
Gab es bis vor 20 Jahren ungefähr regelmäßig. Also du hast wahrscheinlich Dinge noch irgendwie hergestellt, die ich damals auch bekommen habe.
Ja, genau. Ja. Und ich habe einfach alles gemacht, was irgendwie mit Musik zu tun hatte. Und habe dann bei einem anderen Sender hier in Berlin gearbeitet als Musikredakteur ein Jahr lang und war da aber auch nicht so richtig happy. Und ja, bin dann halt gefragt worden, Lars, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich kann das. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das.
So, du hattest vorher auch noch nie Platten verkauft. Das ging ja auch gut, weißt du?
Genau. Und das ist ja das große Ding. Wir glauben oft, wir bräuchten wahnsinnig viel Erfahrung und Expertise, um irgendwas zu können. Nee, um Erfahrung zu haben und Expertise, musst du einfach mal damit beginnen. Und jeder Profi beginnt als Anfänger.
So ist
egal,
es.
Ob du Radiomoderator bist, Fußballspieler. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass Cristiano Ronaldo auf die Welt gekommen ist und sofort alle Tore geschossen hat.
Ja, bei dem glaube ich schon, aber bei allen anderen nicht.
Ja, lernen, machen, hinfallen, besser werden, machen, hinfallen, besser werden, machen, ausprobieren. Das ist das Leben.
Möchtest du nicht ein Buch schreiben, lieber Lars?
Ja.
Ja. Worum geht's? Es geht um Bushido, ne?
Richtig. Ich habe damals das Angebot bekommen, für eine große Zeitung aus München Bushido ein Wochenende zu begleiten bei einem Videodreh. Mhm. Das war der Videodreh zur Single Sonnenbank Flavor. Und dann saß ich 2 Tage, 2 Nächte mit Bushido im Auto, bin mit ihm durch Berlin gefahren, mit seiner Entourage, beim Videodreh dabei gewesen und habe ihn quasi porträtiert. Mhm. Und dann habe ich daraus eine Geschichte geschrieben und Bushido hat das gelesen, hat gesagt, du bist der Erste, der wirklich versteht, was ich meine, wenn ich etwas sage.
Großes Kompliment.
Und dann habe ich gesagt, hä, verstehe ich gar nicht. Ich habe doch nur das aufgeschrieben, was ich gesehen und erlebt und was wir besprochen haben. Und er so, ja, das stimmt, aber sehr viele haben so ein Bild von mir oder von etwas und suchen dann nur die Bestätigung für dieses Bild, was schon da war. Mhm. Ein Bild von seinem eigenen Vorurteil zum Beispiel und suchen dann im Gespräch diesen einen Satz, der genau das bestätigt. Und du hast mir einfach ehrlich interessiert zugehört, du warst hier da, du hast was geschrieben, was genau so passiert ist und finde ich cool. Ich so, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben und dann hat er mich irgendwann gefragt, das war zu einer Zeit, da hatte er gerade seinen ersten Echo gewonnen und war so auf dem Sprung vom Hip-Hop-Star zum Popstar. Mhm. Er war noch nicht ganz ein Popstar, aber kurz davor. Mhm. Und da hat er gesagt, hast du nicht Lust, meine Biografie zu schreiben?
Krass.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das.
Und dann hast du sehr viel Zeit mit ihm verbracht.
Und dann war ich so 1,5 Jahre Tag und Nacht mit ihm unterwegs, auch auf Tour mit ihm unterwegs, egal wo er war, im Prinzip war ich dabei.
Ich glaube, das würde schon eine Doppelfolge Podcast füllen, die Erlebnisse, die du hattest, ne?
Ja, genau.
Aber ein Teil davon steht ja auch im Buch drin, man kann es ja nachlesen, ne?
Genau, man kann es nachlesen und
mich würden die Dinge interessieren, die da nicht drin stehen, weißt du? Andere auch, aber darfst du nicht verraten,
ich weiß. Ich kann mich noch erinnern, als die erste Fassung des Buches erschien, war, glaube ich, so die Hälfte des Buches war rot markiert, Fragezeichen, Nachfragen und so. Mhm. Und das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit und eine sehr, sehr spannende Zeit. Es hat mich so ein bisschen an die Sopranos erinnert, nur nicht auf Italienisch, sondern auf Arabisch.
Krasse Geschichte.
Und vielleicht noch ein Satz dazu, wenn wir die Zeit haben.
Haben wir?
Ich glaube, der Grund, warum ich es so lange da ausgehalten, ist das falsche Wort, aber warum ich auch so lange dort akzeptiert worden bin, war, dass ich nicht gewertet habe. Mhm. Ich habe nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da gesessen und gesagt, das, was ich hier sehe, ist falsch und ich weiß es besser, sondern ich war einfach da und habe beobachtet, ohne es zu werten. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, wie man auch in der Kommunikation, ganz egal mit wem, gut vorankommt, wenn man sagt, so wie ich die Welt sehe, das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Mhm. Es ist meine Perspektive auf die Welt und du kommst vielleicht ganz woanders her, bist ganz anders aufgewachsen, du hast eine andere Perspektive auf die Welt. Lass uns doch versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, anstatt uns gegenseitig zu bekriegen, um zu sagen, ich weiß es besser als du.
Siehst du, das ist auch meine Maxime. Paradigmenwechsel empfehle ich immer, weißt du? Guck das Ding mal aus einer anderen Perspektive an. Du wirst sehen, dass es komplett anders aussieht. Und das ist einfach so, ja?
Ja.
Meine Welt, deine Welt. Und dann lass uns in der Mitte treffen und darüber reden.
Ja,
und
klar.
Wenn wir eine andere Meinung haben, haben wir halt eine andere Meinung. Man muss die andere Meinung auch akzeptieren, ne?
So ist es.
Und dann war dieses Buch endlich fertig und dann seid ihr losgerannt und wolltet es den Verlagen vorlegen und ihr wurdet zigmal abgelehnt, ne?
Ja, alle Verlage haben es abgelehnt. Das war so, ich habe das Buch geschrieben mit Bushido zusammen, dann war das Buch irgendwann fertig und dann hieß es, ja okay, und jetzt such mal einen Verlag. Das habe ich gemacht, ich habe eigentlich gegoogelt, habe Verlag in Deutschland gesucht und habe dann einfach die Adressen angeschrieben, die ich da gefunden habe. Und das hagelte eine Absage nach der anderen.
Das kommt mir so bekannt vor, Sebastian Fitzek ging das genauso mit seinem ersten Thriller, ne?
Richtig. Mhm. Und ich saß da, ich habe mich gefragt, woran liegt das? Bushido war damals einer der interessantesten Musiker, Popstars in Deutschland, Millionen Angebote von Plattenfirmen und Plattenverlagen, Musikverlagen. Und ich erinnere mich an eine total aberwitzige Situation. Das war Sony, also Random House, heute ist ja ein Riesengebäude in München. Die Plattenfirma bietet ihm einen Millionendeal an. 2 Etagen drüber sitzt Buchverlag und lehnen das Buch ab.
Das ist nicht nachvollziehbar.
Und ich habe mich gefragt, woran liegt das?
Ja, und woran lag es?
Und irgendwann kam ich drauf. Das war eine Zeit, da gab es noch kein Social Media, nicht in der Form.
Das heißt, die oben drüber, 2 Etagen drüber, kannten Bushido wahrscheinlich gar nicht.
Die wussten nicht, wer das ist.
Das ist doch nicht zu fassen.
Und heute mit der Erfahrung, so viele Bücher geschrieben, jetzt kann ich das nachvollziehen. Menschen, die in der Buchbranche oder im Buchverlag arbeiten, da gibt es keine, oder damals gab es keine Schnittstelle zum Deutschrap. Mhm. Deswegen die Leute, die das entschieden haben, die hatten keine Ahnung, wer Bushido war.
Aber er stand ja damals auch schon in der Regenbogenpresse. Das darf man ja nicht vergessen, wa?
Ja, aber die Buchbranche, ich muss mal sagen,
liest die Regenbogenpresse nicht.
Das sind eher so Germanistikstudenten und Studentinnen.
Ja, ab und zu schadet es auch nicht, um bei deinem Motto zu bleiben, guck mal über den Tellerrand hinaus. Ne?
Richtig.
Ja, man muss auch mal gucken, was die anderen so lesen und so konsumieren. Ne?
Fairerweise muss man sagen, als dann das Buch erschien und das so ein Riesenerfolg war, haben dann tatsächlich ein paar Verlage, damals noch Faxe, so lange ist das schon her, geschickt und haben gesagt, wir erinnern uns, das Buch lag hier auf dem Tisch, wir haben es abgelehnt, das war ein großer Fehler, Respekt für den Erfolg, wir bewerben uns jetzt, dürfen wir das Hörbuch produzieren.
Und Hörbücher sprichst du ja oft auch allein, ne?
Ja, das
damals stimmt. Nicht.
Damals, das hat Bushido selbst gemacht und er hat es dann natürlich auch abgelehnt, weil er gesagt hat, auch aus Stolz, nee, das mache ich dann schon selbst.
Sehr, sehr gute Entscheidung. Aber ich finde das toll. Das Ding war Spiegel-Bestseller, sehr, sehr lange Zeit und es wurde
Platz eins,
sehr lange, ne?
Der Spiegel hat getitelt Untergang des Abendlandes, so sinngemäß, jetzt kommen die Rapper. Und das war, kann man sagen, eigentlich die Blaupause für alle Rap-Bücher, die dann danach kamen. Sowas gab's eigentlich nicht. Mhm. Ja, ist cool.
Und es wurde anschließend verfilmt. Und das spricht ja dafür, dass es echt ein guter Inhalt war. Mhm. Ja?
Mit Bernd Eichinger?
Genau. Also Top-Regisseur aus Deutschland. Also ich meine einer der, ne? Mhm. Der bekanntesten.
Einer der bekanntesten, einer der großen, der auch Name der Rose gemacht hat. Das Parfüm, also Moritz Bleibtreu hat mitgespielt, dann Elias Mbarek hat den jungen Bushido gespielt, Hannelore Elstner.
Starbesetzung auch.
Starbesetzung,
ja. Und das Ding war im Kino nochmal erfolgreich.
Ja, ich glaube nur getoppt von damals Avatar. Es war damals der erfolgreichste Film aller Zeiten. Da kann man schon mal Platz zwei sein.
Definitiv. Gab es irgendwann den Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, die haben mich vielfach abgelehnt und dann ist es so ein guter Stuff, dass es mittlerweile über lange Zeit erst an den Bestsellerlisten ist und dann auch noch verfilmt wird. Ich scheine da ziemlich gutes Zeug abgeliefert zu haben. Also offensichtlich war das, was ich früher über mich gedacht habe, genau das Richtige. Ich kann das.
Ja, genau. Ich kann das. Und das, was mein damaliger Chef zu mir gesagt hatte, dass ich nicht über den Tellerrand hinausschauen kann, das hat mich getroffen, aber ich habe es nicht geglaubt. Mich hat es nur getroffen, weil ich auf einmal nicht mehr in meiner Traumwelt sein durfte. Ich war auf einmal nicht mehr eingeladen zur Party. Das hat mich getroffen.
Du hast sie veranstaltet irgendwann, das ist ja auch
genau. Ja, und du kannst aus allem, ich habe das genommen und habe das als Treibstoff benutzt. Also so, okay, diese Ablehnung, diese Abweisung, alles klar, ich packe das jetzt in meinen Tank und ich zeig's euch. Du darfst einfach nicht aufgeben. Ich lasse mir doch nicht von einem anderen Menschen erzählen, was ich kann und was ich nicht kann. Das entscheidet schon noch immer ich.
Es gibt auch diesen schönen Moment, wo du deinem ehemaligen Chef gegenüberstehst und er neidisch an dir runterguckt und feststellt, du hältst ja gerade irgendwie ein Echo in der Hand oder zwei, ne?
Ja, wir waren Echo-Verleihung in Berlin. Bushido hat zwei Echos gewonnen und der Chef, der mir damals gesagt hat, also aus dir wird nichts mehr, trafen uns auf dem Klo. Ich hatte auf diesem Stöfchen oben beim Toilettenhaus die beiden Echos hingestellt und er stand rechts neben mir und sagte, na Lars, kennst du mich noch? Ich so, na klar, kenne ich dich noch. Und er so, ja. Läuft bei dir. Ich so, ja, ist ein bisschen anders gelaufen, als du mir prophezeit hast. Und er hat dann gesagt, ja, Glückwunsch.
Das war 2010, als das rauskam. Und dann bist du in eine tiefe Lebenskrise hineingeschlittert, die wiederum aber wichtig war, um das daraus zu machen, was du jetzt gemacht hast, nämlich Erfolg wieder zu produzieren. Ne? Du bist nach Rio und wolltest eine Auszeit nehmen. Das müssen wir mal, die Geschichte ist so spannend, die müssen wir erzählen.
Also ich bin nach der Zeit mit Bushido, man kann es sich vorstellen, die sehr anstrengend war, sehr kräftezehrend war. Ich bin dann raus und habe dann erstmal angefangen, Bücher zu lesen und einfach mich selbst neu zu justieren. Und habe so gemerkt, okay, ich bin einfach leer, der Akku ist leer. Und wenn ich was Neues will in meinem Leben, das ist so mein Lieblingssatz geworden, muss ich was Neues probieren. Und ich hatte eine Lebenskrise, ich war auch bei einer Psychologin und habe sie wirklich gefragt, habe ich eine Depression? Weil ich habe so komische Gedanken und ich bin ganz leer und ich weiß nicht wohin. Und dann hat sie so gesagt, nee, es ist keine Depression, aber Sie sind in einer depressiven Lebensphase. Dann habe ich eine Mail bekommen, eine Facebook-Nachricht von so einem Typen aus Rio de Janeiro, der mir geschrieben hat, Lars, ich habe ein Buch von dir gelesen und das hat mich total bewegt. Ich sitze hier in Rio, war schon lange nicht mehr in Deutschland. Wie ist es denn so bei euch? Und ich habe ihm geantwortet. Ich habe aus meiner Kreuzberger Wohnung rausgeguckt und es war so Februar, trist und grau und kalt.
Berliner Winter.
Berliner heftig. Winter, ja. Also so schön der Sommer in Berlin ist, so eklig ist er im Winter. Und ich habe einfach ihm einen Wetterbericht gegeben, aber das war auch meine Seelenstimmung. Und er sagte so, ja, kenne ich, hier in Rio ist es auch gerade Winter und auch gerade kalt. nur 32 Grad.
Luxusprobleme.
An der Copacabana. Mhm. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, wenn es so schön bei dir ist, dann komme ich dich besuchen. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann so ein paar Mal hin und her geschrieben und er musste noch seine Frau fragen, ob ich ihn wirklich besuchen kommen kann und wie lange und so. Und dann, ja, 2 Wochen später stand ich in Rio. Das war 2 Jahre vor der Fußball-WM in Rio. Mhm. Der eine oder andere erinnert sich, was dort passiert ist. Und die Mieten wurden alle erhöht und auf einmal mussten wir in die Favela ziehen.
Aus der etwas besseren Gegend?
Aus der besseren Gegend an der Copacabana. In die Slums. In die Slums von Rio de Janeiro. Und es ist genauso, wie man das aus Filmen kennt. Gewalt.
Verbrechen.
Verbrechen. Die Polizei geht da nicht rein, weil sie Angst hat. Mhm. Die ganzen, das sind Wellblech.
Hütten.
Hütten, die wirklich so groß sind wie halb Kreuzberg. Und die von Drogenclans regiert werden. Und wir haben da gewohnt. Und ich war ja fast der einzige Weiße. Wir mussten uns vorstellen beim Drogenchef, dass wir jetzt hier wohnen, damit die Leute wissen, okay, das ist jetzt kein Polizist, der hier undercover recherchiert gegen uns. Also eine ganz andere Welt. Und ich habe mich auch da drauf eingelassen. Ich habe wieder nicht gewertet, sondern ich habe gesagt, okay, ich komme hier mit.
Konntest du Portugiesisch?
Ich kann kein Wort Portugiesisch.
Okay, schwierig.
Und ja, schwierig. Aber auch hier, ich hatte nie Probleme, weil ich nie was gewertet habe. Ich bin immer wie ein Beobachter dahingegangen, hat Urvertrauen, es wird schon alles gut. Und auch ich wurde 2 Mal überfallen, aber das war jetzt nie lebensbedrohlich. Ich hatte zwar auch einmal einen Gangster, der uns auf der Autobahn angehalten hat, Pistole am Kopf. Klingt jetzt ein bisschen krass, war auch krass, aber so aus der rückblickend würde ich sagen, naja gut.
Der wollte dich nicht erschießen,
denkst du? Der wollte mich nicht erschießen, der wollte nur mein Geld.
Und du hattest welches, was du ihm geben konntest?
Genau, weil ja. Ich hatte zum Glück mir alle Tricks, die man so wissen muss, die hatte ich mir gespeichert.
Verhandlungspäckchen muss man haben.
Ja, du musst immer Geld dabei haben, das du geben kannst. Hab nie deinen richtigen Pass dabei, immer eine Kopie von deinem Pass. Hab das am besten in der Socke versteckt, hab keinen Geldbeutel dabei. Hab aber immer irgendwas, was du weggeben kannst. Mhm. Weil im Zweifel fahren sie dich auch mit deiner EC-Karte zum Geldautomat. Mhm. Und also da gab es schon ein paar heikle Situationen, aber auch das ist das Leben. Auch das gehört dazu. Und ich war damals lebensmüde, also so müde vom Leben. Und offensichtlich habe ich das gebraucht, um wieder einen Zugang zum Leben zu finden. Und was ich da gesehen habe, hat mir auch wieder die Augen geöffnet. Da waren die Kids in den Favelas, die hatten gar nichts.
Aber Spaß.
Aber was sie hatten, war Zeit und Fußball, Sonne und die haben...
Und Musik.
Musik und die haben gespielt und die waren fröhlich. Die hatten gar keine Chance, an gestern zu denken oder an morgen zu denken. Alles, was diese Kinder da haben, ist dieser Moment. Weil sie gar nicht wissen, ja, vielleicht werde ich auf dem Rückweg erschossen. Komme in irgendeinen Krieg rein. Wie gesagt, kann man sich aus unserer Welt oder aus unserer Sicht nicht vorstellen. Und das war etwas Bemerkenswertes. Wir hier im Westen, die ja scheinbar alles haben, können das oftmals nicht wertschätzen und nicht erkennen, was wir alles haben.
Deshalb empfehlen wir allen Leuten, schaut über euren Tellerrand, macht mal eine kleine Bildungsreise, guckt euch an, wie es ist in anderen Ländern, die weniger haben als wir. So dann meckert man vielleicht auch mal ein bisschen weniger in Zukunft. Ne?
Genau, ich sag immer, also alle, die meckern, wie schlecht es hier in Deutschland ist, denen empfehle ich mal, geht mal auf Weltreise und schaut euch mal an, wie es in anderen Regionen in der Welt zugeht, wie es da aussieht. Dann freut ihr euch wieder über die gute alte Krankenversicherung, die ihr hier habt. Und wenn ihr mal zum Arzt müsst.
Und 2 Stunden sitzen.
Richtig.
Das nimmt man dann gerne auf sich im Gegensatz dazu, dass man sonst gar keinen Arzt hätte. Ne?
Absolut.
Ja. Stimmt es auch, dass jemand in deiner Gegenwart erschossen wurde? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so ein bleibendes Ereignis, was man immer mal wieder vor dem geistigen Auge hat, oder?
Ja, das habe ich gesehen. Es war, ich weiß noch genau während der Fußball-WM. Deutschland hat gespielt, ich weiß nicht mehr genau gegen wen, aber sie haben 1-0 gewonnen. Und 10 Meter neben mir ist einer erschossen worden.
Und den Grund dafür kanntest
du? Das war irgendeine private
Fehde.
Und da ist einer gekommen mit dem Moped, ist weggesprungen, erschossen, wieder aufs Moped und weggefahren. Ja, dann kam die Polizei. Normal.
Es hat sich auch nicht mal Gesprächsstoff.
Hat sich da in diesem Café, das war so ein Café, wo alle draußen saßen, auf so umgedrehten Bierkästen, hat da keinen sonderlich interessiert.
Krass.
Also das war schon so, man hat mal geguckt. Aber dann lief ja Fußball und dann ging es halt weiter. Mhm. Und ich natürlich als Deutscher, der sowas noch nie erlebt habe, ich habe natürlich geguckt und krass. Und das war wie in einem Film einfach. Wie gesagt, andere Welt, andere Regeln. Und wenn diese Menschen dort beschreiben würden, wie ist denn die Welt, dann würden sie die Welt aus ihrer Sicht beschreiben. Mhm. Aus ihrer Sicht die Wahrheit. Die Sicht von uns auf die Welt ist unsere Wahrheit. Und was ist dann die Wahrheit? Das heißt auch hier, immer Interesse zeigen. Was gibt es denn sonst noch so für Sichtweisen auf die Welt? Und ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit, die ja so schwierig und komplex geworden ist, lohnt es einfach, sich immer zu hinterfragen, erzähl du mir mal deine Geschichte. Mhm. Und was kann ich von dir lernen, obwohl du ganz anders bist als ich.
Dann bist du zurück nach Berlin und dann nahm dein Leben eine überraschende Wendung und es ging wieder in Richtung Erfolg. Aber reiner Zufall, ne?
Totaler Zufall, weil ich wollte eigentlich ein Buch über meine Erlebnisse schreiben in Rio. Hatte auch schon so 100 Seiten fertig und das ja, wäre einfach so ein Actionbuch geworden, mit der verrückteste Sommer meines Lebens.
Liegt das noch in irgendeiner Schublade und wird irgendwann nochmal veröffentlicht? Oder?
Ja, kann schon sein. Also die Geschichten sind auf jeden Fall erzählenswert und ich habe ja auch hier und da mal Geschichten eingebaut in meine Bücher aus der Zeit, aber das war kurz vor der Buchmesse in Frankfurt und das ist immer so in der Buchwelt die Zeit, wo neue Bücher angeboten werden bei den großen Verlagen. Und wie gesagt, ich wollte mein Rio-Buch schreiben und kam gerade in Berlin an und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau, die ich mal kennengelernt hatte bei einem Charity-Event. Die hat gesagt, Lars, ich bin in Berlin, ich werde ausgezeichnet vom Bundespräsidenten für meine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich habe hier gerade einen Bambi gewonnen für meine Arbeit und ich will eigentlich niemanden sehen, aber ich würde dich gern treffen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Hast du Lust auf einen Kaffee? Und ich habe gesagt, ja klar, habe ich Lust und wir haben uns getroffen und dann habe ich ihr von meinem Sommer erzählt, dass ich auf der Suche bin oder gewesen bin nach dem Sinn des Lebens, warum wir hier sind, alle großen Fragen. Ja, dann hat sie gesagt, ah, interessant. Also wenn du mal wirklich wissen willst, was der Sinn des Lebens ist, dann komm doch mal zu uns ins Kinderhospiz. Und ich so, hä, Kinderhospiz, was ist denn das? Und dann erzählte sie mir von diesem Jungen, 15 Jahre alt, schwer herzkrank. Die Liste seiner Krankheiten war wirklich endlos. Und dann sagte sie einen Satz, der sitzt in seinem Zimmer und wartet auf seinen Tod. Und ich dachte mir, ich, der alles hab, kann das Glück nicht erkennen. Und da ist ein Junge, der alles tun würde, um einen Tag in meinen Schuhen zu laufen. Und ich bin jetzt hier und kann das nicht sehen. Und habe gemeint, okay, kann ich den treffen? Für einen Tag. Mhm. Und aus diesem einen Tag sind jetzt am Ende letztlich über 10 Jahre geworden.
Er lebt noch, das ist die gute Nachricht.
Er lebt noch.
Und es wurde daraus aus dieser Geschichte ein Bestseller, ne?
Genau, ich habe ihn begleitet. Ich habe ihn im Kinderhospiz gesehen. Damals hatte er eine Lebenserwartung von unter einem Jahr. Und ich habe gesagt, okay, ich kann dieses Rio-Buch nicht schreiben, nichts ist in dem Augenblick unwichtiger. Ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt nicht weg. Komm, lass uns eine Liste schreiben. Was willst du noch erleben in deinem Leben? Ich habe gute Kontakte, ich kann dir bestimmt viel ermöglichen. Und dann haben wir eine Liste geschrieben. Und dann standen da so Sachen drauf wie sich verlieben, einmal. Mhm. Oder
Konzert besuchen.
Ja, ein Konzert. Wir waren bei Scooter.
H.P. Baxter.
Haben mit H.P. Baxter backstage ein Bier getrunken.
Cool.
Einmal nicht ausgelacht werden in der Schule, weil man coole Sneakers hat. Das haben wir gemacht. Damals sind wir in Berlin hier zur Nike Town, da gab's das noch auf dem Kudamm. Ich habe ihm 4 Schuhe gekauft und er war der glücklichste Junge der Welt. So Sachen standen da drauf. Also eigentlich ganz normale Träume eines Teenagers.
Und am Ende hast du dafür gesorgt, dass diese Träume sich alle erfüllt haben. Erstens ist er mittlerweile noch am Leben. Zweitens hat er wirklich mit dir gemeinsam, glaube ich, so die Zeit seines Lebens gehabt, ne?
Ja, und was wir da zusammen gelernt haben, ist, so schlimm die Prognose auch sein mag, du hast heute. Und wenn du morgen aufwachst und du atmest noch, dann hast du auch noch das Morgen und den Tag danach und den Tag danach. Mhm. Und du hast nicht an jedem Tag gleich viel Kraft, aber du kannst an jedem Tag dein Bestes geben. Und es gibt so einen schönen Spruch, in jedem Tag steckt ein ganzes Leben. Und genau so haben wir gelebt. Wir haben einfach von Tag zu Tag gelebt und haben versucht, das Beste draus zu machen. Und was bleibt einem auch sonst übrig? Wenn deine Herzleistung, die mittlerweile bei unter 10% liegt, also es ist
lag zu dem Zeitpunkt.
Damals war sie, als ich Daniel kennengelernt habe, war sie bei 30% ungefähr. Mhm. Heute bei unter 10%. Aber trotzdem, auch heute wacht er auf und gibt sein Bestes.
Und er ist nach wie vor so ein bisschen kleiner Bruder, ja?
Das war damals unser Deal. Er hat gesagt, Lars, wenn du jetzt gehst, ich habe nur eine Frage. Ich bin ins Kinderhospiz gefahren und bin gleich die ganze Woche da geblieben. Dann hat er gesagt, warst du jetzt nur für die Woche, mein großer Bruder, oder ist es jetzt für immer? Und dann habe ich gesagt, und er meinte noch, es ist okay, wenn du sagst, das ist jetzt nur für diese Woche, aber sag's mir nur, mach's nicht so wie die meisten Erwachsenen, lüg mich nicht an. Und ich habe gemeint, Daniel, durch dick und dünn, großer kleiner Bruder, bis zum letzten Tag. Und wer hätte das gedacht, dass es so lange geht, über 10 Jahre und am Ende, ja, wer weiß, vielleicht werden es noch weitere 10 Jahre.
Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es 20 werden oder vielleicht sogar 30, weil du bist ja da und sorgst dafür, dass es ihm gut geht. Und ich meine, wenn man mal rückwirkend betrachtet, was daraus geworden ist, ne? Es ist der Bestseller geworden, der als Buch sehr, sehr erfolgreich war. Dieses bescheuerte Herz wurde anschließend verfilmt mit Elias M. Barik, ne?
Genau.
und war auch an den Kinokassen ein echter Schlager. Ne?
Ja, über 2 Millionen Zuschauer, knapp 3 Millionen, lief auf der ganzen Welt.
Wahnsinn.
War auf Platz 2 in den Charts, nur getoppt durch Star Wars. Hm. Da kann man auch hier wieder sagen, da ist man gerne auf Platz 2.
Kam bei dir dann die Überlegung, okay, ich war jetzt in meiner Lebenskrise, ich war zwischendurch in Rio. Hm. Und ich habe wirklich den tiefsten Abgrund gesehen. Hm. Jetzt bin ich auf einmal wieder auf der Überholspur unterwegs. Was ist denn nun mit meinem Leben? Bin ich gesegnet dadurch, dass ich Dinge erleben kann, die andere nicht erleben kann? Was hast du gedacht?
Also, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber ich würde mal behaupten, ich bin nicht sonderlich talentiert.
Also jedenfalls. Das merkt man, unterschreibe ich sofort. 14 Bestseller abgeliefert, ja, alles verfilmt. Ja, ich habe gar kein Talent. Ich sag auch immer, ich kann gar nichts.
Genau, du kannst nur hier sein.
Ich kann und deine nur Radio hier sein. Mehr geht nicht.
Ja, also jedenfalls fühle ich es nicht so. Ich fühle nicht, als sei ich besonders talentiert, aber ich mach's einfach. Ich habe keine Angst zu scheitern oder in etwas nicht gut zu sein. Und ich glaube, ich bin davon total überzeugt, dass nie die Besten ganz oben stehen, sondern immer nur die, die es einfach mal gemacht haben und nicht aufgegeben haben. Ich bin garantiert nicht der beste Autor. Also so, mir fallen spontan 100 Autoren, Autorinnen ein, die wirklich talentierter sind, die besser schreiben können als ich. Aber was ich mache ist, ich bringe mein Herz zu Papier. Mhm. Ich habe kein Ego-Problem. Mhm. Bin einfach ehrlich. Mhm. Und ich glaube, das ist das Geheimnis.
Dann sage ich dir mal dazu, Perspektivwechsel, wichtig. Mhm. Ich gucke jetzt aus meiner Perspektive und sehe dich und sage, okay, 14 Bestseller, die Leute wollen das lesen, die Leute wollen das kaufen. Also offensichtlich hast du mehr Talent, als du denkst.
Ja, okay. Naja, also es gibt ja immer die große Frage, wer ist besser, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Oder wen würdest du in dein Team holen, wenn du Trainer wärst? Und ich würde immer Ronaldo ins Team holen, obwohl Messi der bessere Fußballer ist. Ich sag dir auch genau warum.
Warum?
Messi hat gottgegebenes Talent. Das, was Messi macht, kann kein anderer. Das ist einfach auch nicht erklärbar. Es ist so wie Maradona. Die sind nicht besonders leidenschaftlich im Sinne von, dass die jeden Tag 10 Stunden trainieren. Mhm. Die können es einfach. Mhm. Aber das kann man nicht kopieren. Für einen Teamgeist ist es viel besser, jemanden zu haben wie Cristiano Ronaldo, der auch Fußball spielen kann, aber der sein ganzes Leben lang dafür gearbeitet hat. Und das kann man nachahmen und kopieren und da kann man sich ein Vorbild dran nehmen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich so bin wie Cristiano Ronaldo, aber mit viel Fleiß und Arbeit und Durchhaltevermögen kannst du ziemlich viel schaffen im Leben.
Aber wenn die Messlatte so hoch liegt wie bei dir, also Spiegel-Bestseller, 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 dann hat man ja als Leser, als Verlag und alle, die da dranhängen, auch eine gewisse Erwartungshaltung. Setzt sich das gar nicht unter Druck?
Das hat mich mal unter Druck gesetzt nach meinem Buch Why Not. Mhm. Das war mein erster Lebensratgeber und der ist sofort durch die Decke gegangen, war mega erfolgreich.
2017 war das?
Genau. Und dann gab es die Idee, eine Fortsetzung zu schreiben oder ein Nachfolgewerk. Das berühmte zweite Album, wenn man so will. Obwohl ich vorher auch schon Bücher geschrieben hatte, aber das waren Kooperationen und das war jetzt mein erstes eigenes Buch. Und da saß ich da und habe 6 Wochen lang nichts zustande gebracht, weil ich immer den Erfolg des letzten Werkes toppen wollte. Das heißt, ich hatte diese Schreibblockade, weil mein Ego da war. Und dann habe ich ein Interview gehört mit Herbert Grönemeyer. Mhm. Und Herbert Grönemeyer hat gesagt, er ist mittlerweile so groß, dass die Plattenfirmen ihm keine Deadlines mehr geben. Was auch daran liegt, dass er seine eigene Plattenfirma ist. Mhm. Aber er hat da völlig freie Hand. Und er hat gesagt, ich muss mir selbst eine Deadline geben, weil sonst werde ich nie fertig. Ich würde sonst jeden Song
bis zur Perfektion weiter
immer wieder bearbeiten. Weiter bearbeiten. Mhm. Und er wird nie besser, er wird immer nur anders. Mhm. Und ich brauche eine Deadline. Bis zu diesem Zeitpunkt muss etwas fertig sein. Und dann habe ich so gedacht, ah, ist ja interessant. Ich hatte damals noch 4 oder 5 Monate und ich habe meine Sichtweise geändert. Ich wollte auf einmal nicht mehr mein letztes Buch toppen, sondern ich wollte nur noch die Challenge schaffen, dieses Buch zu schreiben. Ohne Erwartung. Mhm. Deadline, die gab es. Bis dahin will ich es geschafft haben, Punkt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe es geschrieben.
In kürzester Zeit.
In kürzester Zeit.
Siehst du?
Einfach Blickwinkel geändert, Erwartungshaltung in den Papierkorb geworfen und einfach Kopf aus, Herz an
Und geschrieben.
Und geschrieben.
It's All Good. Ist all good. Der zweite Teil der Trilogie, wieder genau. Ein Bestseller. Und dann kam noch Teil 3 hinterher, Where's the Love? Mhm. Auch das Ding wieder eingeschlagen. Mhm. Also, ich sage mal, du kannst es.
Ja, es ist wirklich die Außenwahrnehmung und die eigene Wahrnehmung, die ist so unterschiedlich. Also, ich kenne mich ja. Ich weiß ja, wer ich bin. Ich bin ja ein ganz normaler Typ. Ich fahre auch mit dem Bus und mit der Bahn und mache so mein Ding. Und wenn es jemand interessiert, dann freue ich mich, wenn nicht, ist auch okay. Aber es ist so surreal, wenn du hörst, ja, davon 100.000 verkauft, davon das und so viele Leute im Kino. Es ist irgendwie surreal, schön, aber was ich ganz früh gelernt habe, ist ein Satz, ich bin mir nicht sicher, wer ihn gesagt hat. Ich weiß nur, dass Will Smith ihn mal gesagt hat, aber ich glaube, der Satz kommt nicht von ihm. Lass Erfolg nicht in deinen Kopf und Misserfolg nicht in dein Herz. Mhm. Also glaub nicht, nur weil du einmal irgendwie in der Zeitung warst oder bei einem Radio zum Interview warst oder im Fernsehen warst, dass du irgendwie jetzt der König bist. Und glaub aber auch nicht, wenn es mal nicht so läuft, dass du der Knecht bist.
Wann kam dann bei dir eigentlich die Idee, damit auf eine Bühne zu gehen? Weil ich meine, die Leute haben das gelesen, sie wollten es auch hören, sie wollten es von dir auch hören. Zwischendurch hast du auch Podcasts gemacht. Ist dir irgendwann die Idee gekommen oder hat dir ein anderer die eingepflanzt, mach doch mal was auf der Bühne damit?
Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich das kann, weil ich bin überhaupt keine Rampensau. Bühne ist mir eigentlich fremd. Am liebsten bin ich zu Hause, ohne Menschen, schreibe meine Bücher, nehme meine Podcasts auf und mache es quasi mit mir selbst aus. Also ich kann auch total gut allein in Urlaub fahren, mit mir selbst sein. Ich brauche keine Menschen um mich. Viele Menschen, und ich bin ein introvertierter Mensch, ich habe schon gesagt, rauben mir auch Energie. Extrovertierte Menschen ziehen Energie, zum Beispiel auf Partys. Und bei mir ist es nicht so. Aber ich habe gesehen, wer so alles auf die Bühne geht, dachte mir einfach, ich will es mal ausprobieren, ob ich das auch kann. Und zwar auf meine Art. Mhm. Jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Rampensau kopiere und jemand bin auf der Bühne, der ich gar nicht auch privat bin, sondern ich wollte gucken, kann ich mit meiner ruhigen, introvertierten, leisen Art Menschen begeistern, auch im Rahmen einer Live-Show.
Und wir müssen zusammenfassen, ja, ich kann das auch.
Es hat ganz gut funktioniert.
Es hat ganz gut funktioniert, sagt er. Ja, deshalb ist er auch 2024 wieder auf Imagine Tour. Der Soundtrack eines Lebens, reden wir gleich noch ausführlich drüber. Ich finde das schon spannend, weißt du? Also ich meine, du bist ja an vielen Dingen interessiert. Ja, und darüber schreibst du dann immer gleich ein Buch. Und dieses Buch wird dann auch immer gleich ein Erfolg. Ja, also, ich finde das so erstaunlich. Ja, da holst du dir irgendeinen Gesundheitsexperten, irgendeinen Arzt an die Seite, schreibst irgendein Buch als Co-Autor und das Ding wird wieder ein Erfolg, ja, weil schmerzlos werden.
Ja, das war auch so witzig.
Inspiriert von Rückenschmerzen, ne, oder sowas.
Ja, also ich war in der Talkshow damals zu Gast, auch zum Thema dieses bescheuerte Herz. Mhm. Und es war ein Mediziner da, der quasi die Situation von Daniel als Profi erklärt hat. Und der Professor Dr. Sven Gottschling war damals, ist immer noch der Chefarzt vom Klinikum des Saarlandes, der die größte Palliativstation Europas betreut. Mhm. Und der hat im Prinzip auch so ein bisschen erzählt, wie seine Arbeit ist. Und danach auch ein super Typ, der Heavy Metal hört und selbst auch auflegt und so.
Also ein Typ, der an diese Sendung gehören würde.
Der hat auf jeden Fall sehr viel zu erzählen und wirklich cooler Typ. Und wir saßen da nach unserem Auftritt in der Kantine und haben uns so unterhalten und dann sagte er zu mir, ja Lars, wir müssten eigentlich auch mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich zu ihm so ein bisschen salopp gesagt, auch 1 Euro jedes Mal, wenn ich das höre. Mhm. Weil ein Buch mit einem Arzt, nichts Langweiligeres hätte ich mir vorstellen können, damals. Mhm. Und dann sind wir aber ein bisschen in Kontakt geblieben und haben Nummern ausgetauscht. Und dann habe ich so gemerkt, der ist richtig cool. Also das ist so ein Arzt, wie man ihn sich wünscht.
Ein Kumpel,
mit dem man ein Bier trinken kann, der dir aber auch die komplexesten Tumordiagnosen erklären kann. Also hochprofessionell und zeitgleich mega sympathisch. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich habe hier eine Idee für ein Buch. Wollen wir das zusammenschreiben übers Sterben? Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das ausprobieren. Buch geschrieben, war ein mega Erfolg.
Leben bis zuletzt, ne?
Leben bis zuletzt, ja, war wirklich ein super Erfolg und es hat so viel Spaß gemacht mit ihm. Ich habe auch so viel gelernt selbst, dass wir dann auch ein zweites und noch ein drittes Buch geschrieben haben und alle Bücher waren auch in Top 10 und erfolgreich. Mhm. Und ja, also ich mache einfach das, was mich interessiert. Ich lasse mich da in keine Schublade packen. Ich habe ein Buch geschrieben mit einem Rapper, mit einem Rocker, mit einem todkranken Jungen, mit einem männlichen Model.
Mit einem Handicap, ne?
Mit einem Handicap. Ich sag mal so, mehr Tellerrand geht gar nicht.
Nee, das stimmt. Aber du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt der Verführungscode. Das heißt, du warst damals irgendwie Single und hast gesagt, welches Thema interessiert mich jetzt? Wie lerne ich eine Partnerin kennen? Und es muss ja ein Mittel geben, wie man irgendwie 100% Quote hat bei der Partnerwahl oder beim Finden des Gegenstücks oder sowas, ja?
Ja, auch da genau das Gleiche. Ich habe einen Anruf bekommen von jemandem, den ich auch mal irgendwo kennengelernt hatte auf einer Party, und der sagte: Hier, Lars, ich kenne jemanden, der macht so Date-Coaching, der will ein Buch schreiben, hast du mal Lust, den kennenzulernen? Und ich hatte damals ein Buch gelesen, das hieß The Game von Neil Strauss. Mhm. Neil Strauss, auch ein super interessanter Journalist aus Amerika, der Musikbiografien geschrieben hat, unter anderem von Mötley Crüe, von Jenna Jameson, ist keine Musikerin, ist ein Pornostar, aber in Amerika damals ein Megastar, Neil Strauss, also ein Musikredakteur, mit dem ich persönlich ganz viel anfangen konnte. Mhm. Und der hat eben dieses Buch geschrieben und das hieß The Game, das war über die Pickup-Szene in Amerika, also über die Aufreißer-Szene. Und dieses Buch hat sich gelesen wie ein Hollywood-Roman. Und das war damals ganz neu und du hast gelesen und du dachtest so, sag mal, das kann alles nicht wahr sein. Also das ist doch erfunden. Und es gab den Film mit Will Smith, Hitch, der Date Doctor.
Habe ich gesehen. Genau. Geiler Film.
Ja, genau. Und ich dachte mir, das ist so einer wie Hitch im Film. Ah, okay, super, den will ich mal kennenlernen. Dann habe ich mich mit Michelle getroffen in Hamburg, haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, das interessiert mich. Also das, was der macht, das ist auch eine ganz eigene Welt. Und ich habe gesagt, ja, das Buch will ich schreiben. Und dann habe ich auch das gemacht. Und auch davon haben wir, glaube ich, bis heute 60.000 Bücher verkauft. Und nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ohne ein großes Interview, ohne Fernsehen, gar nichts.
Und hat es am Ende für dich funktioniert?
Es hat für mich funktioniert.
Auch mit dem Führungscode? Ja, Verführungscode? Ich meine, du bist jetzt Papa.
Ich musste natürlich auch alle Sachen, die in dem Buch stehen, selbst ausprobieren. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich weitergebracht, weil du eins lernst: keine Chance unversucht zu lassen und auch keine Möglichkeit einfach verstreichen zu lassen. Auch wenn du einen Korb kriegst, auch wenn es nicht klappt. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt und sagt, okay, Körbe gehören im Leben dazu, sportlich nehmen, weiter geht's.
Hast du beim Kennenlernen deiner Frau Dinge angewendet, die du in deinem Buch geschrieben hast, und haben sie auch funktioniert für dich? Oder ging das komplett ohne?
Das ging komplett ohne, weil wir da eh alles ganz anders gemacht haben. Nämlich, also vergiss mal alle Dating-Regeln und so. Wir haben alle Regeln gebrochen. Nämlich, sie hat mir eine Nachricht geschrieben über Facebook. Wirklich mit so einer ganz verrückten Idee. Ja, Lars, du kennst mich nicht. Meine Cousine hat gesagt, ich soll dir mal schreiben, weil sie meinte, du bist genauso verrückt wie ich. Ich habe noch keins von deinen Büchern gelesen. Ich weiß, du bist ein Autor, aber ich schreibe dir jetzt einfach mal, hast du nicht Lust auf eine Challenge? 3 Monate, wir zwei, Liebe all in. Und dann schrieb sie noch irgendwie so einen Text. Also richtig, richtig viel. Und
er zeigt jetzt mehrere Seiten. Ja, für alle, die das jetzt so vor dem Radio sich nicht gerade nicht vorstellen können. Ja?
Genau, so war das wirklich. Und ich dachte so, hä, was ist das denn für eine Verrückte? Und hab's mir so ihre Fotos angeguckt und dachte mir, naja, so richtig mein Typ ist sie auch nicht. Und hab das wieder vergessen. Am nächsten Tag denke ich so beim Aufstehen, wer schreibt denn so eine Nachricht? Ja, also so, okay. Und das war aber auch in unserem Buch, der Verführungscode steht drin, dreist gewinnt. Und genau das war es. Das war eine sehr dreiste Nachricht. Und das hat aber dazu geführt, dass sie mich irgendwie interessiert hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, 3 Monate, so ein Experiment, das ist mir vielleicht ein bisschen zu lang.
Keine Zeit.
Genau, keine Zeit. Aber so 2 Tage, so 48 Stunden. Was hältst du davon? Ich bin hier in Berlin, du bist in Hanau. Wir treffen uns in der Mitte in Köln, nicht ganz in der Mitte, aber so ungefähr, und verbringen da 2 Tage und Nächte im Hotelzimmer. Es gibt nur eine einzige Regel, nämlich 100% ehrlich sein. Keine Handys, kein Internet, keine Ablenkung, nur wir zwei in einem Zimmer. Und lass uns mal schauen, was passiert, wenn 2 Menschen, die sich noch nie getroffen haben, treffen und sich kennenlernen und einfach ehrlich sind. Also eigentlich nicht das, was man so beim Dating normalerweise kennt, weil du triffst jemanden, du willst gefallen, du erzählst Geschichten, die vielleicht nicht 100% stimmen, einfach um am Ende irgendwie ein Ergebnis oder ein Ziel zu haben, nämlich sie oder ihn ins Bett zu kriegen. Mhm. Und ja, wir haben uns getroffen, wir haben alles ganz anders gemacht, wir sind direkt ins Bett gegangen.
Und 3 Jahre, 9 Monate später bist du Papa geworden.
Und genau, und haben uns danach unterhalten. Also, wir haben uns ein paar Nachrichten geschrieben über WhatsApp, Hotel getroffen.
Ja, wir kennen uns ja jetzt. Ja?
Türzimmer.
Wir wissen ja unsere Vornamen.
Richtig, Tür geht auf. Wir begrüßen uns, Knutscherei, sofort Sex und danach, hi, ich bin Lars.
Ich weiß.
So, genau. Und dann haben wir angefangen zu reden und 48 Stunden später haben wir uns verabschiedet und haben gemerkt, okay, wir wollen dieses Experiment weiterführen.
Läuft das noch als Experiment oder das ist mittlerweile
ist Experiment es läuft natürlich noch.
Immer noch als Experiment oder als Beziehung?
Ja? Mittlerweile schon seriös, ja. Beziehung. Wir haben jetzt ein Kind zusammen und ich kann einfach nur sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun wollte, sondern ich habe gesagt, ich mache einfach mal die Dinge anders.
Nichts von dem, was du getan hast in deinem Leben, wolltest du vorher tun. Das ist so der rote Faden, der zieht sich so durch, oder?
Ich erkenne ein Muster.
Ich auch. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass du ein Kinderbuch machst, ne?
Genau.
Und es geht um die kleine Ratte Quick. Quick heißt die, ne?
Quick.
Finde ich ganz toll, weil diese Ratte ist völlig anders als andere Ratten. Ich habe die Geschichte gelesen und habe gedacht, wie süß ist das dann? Kann man sich so vorstellen, Ratten wühlen im Müll rum und leben da in dieser, ja, in den Favelas sozusagen, ja? Und dann gibt es eine Ratte, die ist anders. Die steht auf Musik, auf bunte Farben und es ist komplett anders. Und die anderen finden das natürlich ein bisschen komisch, ne?
Ja, es erzählt die Geschichte einer Ratte, die die Außenseiterin ist. Oder der Außenseiter, sie ist ja sie oder er, ich sage jetzt mal sie, weil es ja die Ratte, aber in dem Buch ist es so geschrieben, dass jedes Kind die Ratte selbst beseelen kann mit einer Identität.
Ja.
Und auf die Idee bin ich gekommen tatsächlich, als ich vor vielen Jahren in meiner Wohnung in Kreuzberg saß, habe so auf die, meine Wohnung ist so direkt am Kanal, am Spreekanal und da sind natürlich hin und wieder auch mal Ratten unterwegs. Und ganz viele Menschen, wenn sie Ratten sehen, sagen sowas wie, wie eklig und Und ich dachte immer, ach, die arme Ratte, wie die sich wohl fühlen muss, wenn alle immer sagen, wie eklig.
Manche halten sie als Haustier sogar, ne?
Ja, genau. Aber die allermeisten, ja, sagen so, ist ja wie Spinnen. Spinnen sind eklig, Ratten sind eklig. Und dann dachte ich mir, diese arme Ratte, wie sie sich wohl fühlen muss. Und es gibt ja ganz viele Menschen, denen es ähnlich geht. Die sind Außenseiter, sie sind nicht die Schönheitskönigin, werden nicht als Erster gewählt im Sport. Und genau für die Kinder, die so das Gefühl haben, sie sind nicht irgendwie unbedingt die erste Wahl, für die wollte ich eben dieses Buch schreiben. Und dann haben wir uns hingesetzt, Anahita und ich, und haben einfach diese Geschichte konzipiert. Und das hat so viel Spaß gemacht, einfach eine Welt zu zeigen von dieser Ratte, die einfach anders ist als das Leben der normalen Ratten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen meine Geschichte. Ich bin ja auch nicht normal, gehe auch nicht den normalen Weg. Aber es ist okay. Du musst nicht so sein wie alle anderen.
Und für alle, die jetzt sagen, wann kommt denn das? Kommt leider erst im August. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber wird wahrscheinlich, also wie ich dich kenne, auch wieder ein Bestseller werden und wird sich wahrscheinlich in der Welt der Kinderbücher hervorragend verkaufen. Weil genau das ist also die Story, die mich sofort gecatcht hat.
Es wäre so schön, weil ich schreibe ja normalerweise Bücher für Erwachsene. Und jetzt ist die Zielgruppe einfach 3 bis 7. Also wie cool ist das? Einfach die Kids. Ja, und es gibt ja so einen schönen Spruch, wenn du die Kids erreichst, hast du alles geschafft. Und das, ich glaube, da ist auch ein Stückchen Wahrheit dran.
Absolut. Imagine 2023, eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, über große Träume und wahre Erfüllung. So steht es auf dem Buchcover drauf. Und es geht um einen Protagonisten, der, ich weiß nicht, ob das nur rein zufällig ist, in einem Schallplattenladen gejobbt hat, ja, der sich daran erinnert, dass er eigentlich früher lieber Discjockey geworden wäre und von einer anderen Welt träumt, ne? Sind da autobiografische Züge in deinem letzten Werk zu erkennen?
Ich sag mal so, man muss nicht viel Fantasie haben, um da gewisse Ähnlichkeiten zu erkennen. Aber ich habe einfach das gemacht, was die goldene Schriftstellerregel ist. Schreib nur von Dingen, von denen du
etwas verstehst.
Das ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich mich auskenne, die Welt der Musik und Schallplatten. Und die Hauptfigur ist Erik, 37, kommt aus der großen Stadt, ist ein sehr erfolgreicher Life-Coach.
Ach, auch eine Parallele?
Ja, aber mit dem großen Unterschied, dass Erik eine große Firma hat, habe ich nicht. Viele Angestellte habe ich auch nicht. Und er macht viele Online-Programme, mache ich auch nicht. Er will sehr viel Geld verdienen, indem er den Menschen was verkauft, was sie nicht unbedingt brauchen, mache ich auch nicht. Ich wollte ein bisschen auf die Schattenseiten dieser Branche hinweisen. Auf die schwarzen Schafe, wenn man so möchte.
Gibt es eine Menge?
Da gibt es sehr, sehr viele, denen es nicht um die Menschen geht, sondern die nur einfach Kohle machen wollen ohne Ende. Und so einer ist Erik. Und durch den Tod einer Freundin kommt er ein bisschen ins Grübeln, ob das, was er macht, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und dann landet er über 1000 Umwege in einem magischen Schallplattenladen trifft auf einen alten Mann und gemeinsam verbringen sie diese Nacht im Plattenladen und über die Musik, über die Gespräche, die die beiden führen, findet Erik auf viele Fragen aus seinem Leben Antworten.
Siehste, deshalb empfehle ich mal, da mal reinzulesen. Es gibt eine passende Playlist mit der entsprechenden Mucke, die kann man sich bei Spotify auch runterladen. Ne? Mhm. Und es ist auch so ein bisschen der rote Faden, denn Imagine Tour 2024, der Soundtrack eines deines Lebens, der übrigens auch am 31. Oktober live in der Urania Berlin zu sehen ist, dreht sich ja auch um Musik und im Prinzip tauchen da Dinge auch wieder auf.
Genau, also es ist eine Show, viel Musik, viele tiefe Gedanken, die ich teile auf der Bühne. Wir tanzen, wir singen zusammen, wir umarmen uns. Ich garantiere, es an der einen oder anderen Stelle werden wir gemeinsam ein paar Tränchen verdrücken. Es ist eine Show, jetzt klinge ich schon wie so ein Werbespruch für jung und alt, aber es ist wirklich so. Du kannst da mit deiner Oma hingehen, mit deinem Partner, mit deinem Kind. Also ich verspreche, es ist, klingt wieder so, ein bunter Blumenstrauß. aber es ist tatsächlich so. Du gehst danach glücklicher nach Hause als vorher.
Siehst du? Es ist ganz viel Lars Amen drin.
Es ist ganz viel von mir drin.
Ja, ja. Madeline Auri hat den Soundtrack mit dir gemeinsam erarbeitet. Gibt auch ein schönes Video, was bei dir vor der Tür gedreht ist, glaube ich, in Kreuzberg.
Ne? Ja, genau. Wir haben einen Song gemacht zum
Wo
Buch.
Ist die Liebe?
Wo ist die Liebe? Der ist jetzt gerade neu erschienen. Mit dem Handy gedreht, ohne Budget, einfach just for fun.
Geil.
Ja, und das ist auch so ein bisschen die Botschaft, die immer mitschwingt. Mach einfach. Guck nicht auf die anderen, wie die es machen mit ihren super professionellen Hightech-Kameras. Mach's einfach mit deinen Möglichkeiten und genau das haben wir gemacht. Ich fand den Song von Mai super. Der hat mich total inspiriert. Der heißt Wo ist die Liebe? Hat sie geschrieben, nachdem sie das Buch gelesen hat, Where is the Love? Und hat gesagt, das ist so schön, das Buch. Ich muss dazu einen Song machen. Der ist jetzt da und es gibt ein Video. Den Song kann man sich anhören auf Spotify, überall.
YouTube. Und die klingt so ein bisschen, für alle, die mal so eine stimmliche Richtung haben, wie die Steffi von Silbermond so ein bisschen.
Ja.
In ihrer Art. Ja, also es ist ein ganz schöner, sehr, sehr zu Herzen gehender Song. Für alle, die so ein bisschen auf sanfte deutsche Popballaden stehen, die werden sich da wiederfinden.
Ja, ein bisschen melancholisch auch. Ein bisschen so traurig, aber trotzdem schön. Also einfach mal machen.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen.
Weißt du, die Frage, die ich jetzt mir stellen würde, ist natürlich, jetzt machst du noch einen Podcast. Du hast einen gemacht mit Daniel Aminati, die Glücksritter. Und dann machst du auf ein Espresso mit Lars Ament, den gibt's ja regelmäßig. Ja, genau. Den machst du ja ganz alleine. Ne?
Genau.
Was machst du denn danach? Also die Tour kommt jetzt, dann bist du durch am Ende des Jahres. Du hast da wahrscheinlich schon wieder 1000 Ideen, was du noch machen möchtest.
Also mein Ziel ist tatsächlich irgendwann die größte Arena in Deutschland auszuverkaufen mit meinem Live-Programm.
Welche ist die größte Arena in Deutschland? Das hast du bestimmt schon recherchiert,
nehme ich mal an. Ja, am liebsten natürlich wäre ich hier in Berlin.
Olympiastadion?
Also gut, man muss auch ein bisschen realistisch sein. Ja, die größte Mehrzweckhalle ist in Oberhausen, das ist die Längstes Arena. Da passen, glaube ich, 20.000 Leute rein. Ich sag mal so, es ist ein sportliches Unterfangen.
Ja.
Es ist eigentlich mit dem, was ich mache, unmöglich, aber
einfach machen.
Einfach machen. Was soll schon passieren? Und wenn es nicht klappt, habe ich eine geile Story zu erzählen.
Definitiv. Ich wollte mal die Lanxess Arena voll machen. Es kam aber statt der 20.000 nur 19.999. Den einen Platz habe ich aber noch mit einem Fan, der vor der Tür stand, besetzt und habe es auf die Art und Weise trotzdem geschafft.
Ja, träume so groß, dass dir ganz schwindelig wird. Mhm. Weil warum soll ich sagen, mein großes Ziel ist es, 500 Leute irgendwo hinzubringen? Wenn ich auch sagen könnte, 5.000 oder 10.000 oder 20.000, dann nehme ich mir doch das Ziel lieber 20.000. Und wenn am Ende 5.000 kommen oder 10.000 oder es kommen so viele, dass wir zwei Konzerte machen müssen. Das ist doch das Schöne.
Ja.
Die Grenzen existieren nur in unserem Kopf. Und wenn man nicht alles so ernst nimmt, sondern sagt, ich mache das jetzt mal, ich probiere es. Why not? Was soll passieren? Und wie gesagt, wenn nicht, habe ich nichts verloren.
Das stimmt. Einfach mal machen.
Man muss auch mal wirklich verrückt sein manchmal.
Ja, du bist dein Leben lang verrückt. Ja. Und ich meine, guck, wo es dich hingebracht hat. Ja? Jetzt hast du eine kleine Tochter zu Hause.
Klar.
Ja, einfach durch ein Experiment.
Richtig.
Und wie erziehst du denn die Kleine? Gibt es jetzt besondere Dinge? Lässt du sie einfach laufen? Mach mal. Oder gibst du ihr schon so einen kleinen Weg vor?
Im Prinzip betrachte ich mich eher als Begleiter, als Beobachter, als jemand, der ihr Sicherheit gibt, dass sie alles ausprobieren kann, was sie möchte. Ich betrachte sie nicht als meine Tochter im Sinne von, dass sie jetzt mein Eigentum ist, sondern Sie ist durch mich in diese Welt gekommen und ich versuche ihr alle Tools mit auf den Weg zu geben, dass sie bestmöglich das machen möchte, was sie will. Und wenn sie irgendwann sagt, sie möchte Fußball spielen, dann darf sie Fußball spielen. Wenn sie Skateboard fahren will, darf sie Skateboard fahren. Wenn sie Sängerin werden will, kann sie Sängerin werden. Sie kann alles sein, alles werden, was sie will. Und sie muss nichts machen, um mir zu gefallen. Das Einzige, worauf ich Wert lege, dass wir jeden Tag Musik hören zusammen.
Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Ich meine, wenn das Kind mit Musik sozialisiert wird, schon seit ihrem ersten Tag auf der Welt, immer Musik hört.
Ja, ich glaube wirklich, dass das einen ganz, ganz positiven Einfluss auf ihre Entwicklung hat, wenn sie einen spielerischen Zugang zu künstlerischen Themen hat. Nicht nur Musik, auch Malen, Tanzen, Bewegung. Und wenn man sich vorstellt, sie vielleicht in 30 Jahren, wenn sie über ihre Kindheit erzählt, dann sagt sie, ach damals, das war so cool, mein Papa hat immer eine Platte aufgelegt.
Daran wird sie sich erinnern.
Ja, ist doch viel schöner, als wenn sie sagt, ja, morgens hatte Papa immer schlechte Laune und hat sich einen Kaffee gemacht.
In deinem Fall ist es ja ein Espresso, ne? Deshalb heißt ja der Podcast auch Auf ein Espresso mit Lars Ament.
Genau.
Ich bin gespannt, wie du das später verkaufen willst, dass du sagst, Kind, du bist eigentlich das Ergebnis eines Experimentes, ne?
Naja, sie kann ja quasi ihre Entstehungsgeschichte einfach nachlesen.
Ja.
Irgendwann mit 15, 16, ja. Wenn sie das Buch liest, da steht ja alles drin.
Oder sie wird später sagen, Papa, siehst du, dafür, dass ich nicht geplant war, ist aus mir doch ordentlich was geworden, ne?
Oder sie wird sagen, Papa, wie peinlich.
Das ist auch möglich.
Ich habe mal ein Interview gehört mit David Beckham, der damals gerade frisch gewählt wurde, ich glaube zum Most Sexy Man Alive.
Zu Recht auch.
Ja, auf jeden Fall. Also der kann sich schon sehen lassen. Und er hat gesagt, ja, wenn ich meine Kinder zur Schule fahre, dann wollen sie auch nicht, dass ich sie bis vorne bringe, sondern sie sagen, Papa, halt hier an, weil du bist peinlich. Also man sieht auch, the most sexy man alive ist es nicht zu Hause.
Also es kann dir genauso passieren später und das solltest du dann nicht persönlich nehmen. Das ist einfach eine Sache, die ist bei Kindern so. So, jetzt fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, wo man dich finden kann, wenn man möchte. Weil bei den sozialen Kanälen bist du ja nicht ganz so aktiv. Also du bist schon da, aber du bist nicht so fleißig, hast du gesagt, ne?
Naja, also ich bin schon aber ich habe jetzt nicht 5 Millionen Follower, sondern nur 4,5 Millionen. Nein, ich bin überall präsent, also vor allem auf Instagram. Aber natürlich bin ich jetzt kein YouTuber oder kein Influencer, der eine riesige Reichweite hat. Aber ich habe meine kleine Community und man hat ja noch ein bisschen Zeit.
Und man hat eine Internetseite. In deinem Fall ist es eine schöne, gepflegte Internetseite, die ich richtig toll finde. Da gibt es alle möglichen Dinge. Da kann man Videos, Vita lesen und man kann auch ein bisschen was kaufen bei dir. Also es gibt auch die Bücher, es gibt auch die entsprechenden Links. Das Ding ist also ordentlich gelungen, oder?
Auch das habe ich selbst gemacht. Ohne von irgendwas eine Ahnung zu haben.
Einfach machen, oder?
Einfach machen. Und es ist wirklich so, die Dinge müssen nicht perfekt sein. Wenn sie von Herzen kommen und funktionieren, dann ist das die halbe Miete. Sich nicht abschrecken lassen von Leuten, die es besser machen oder professioneller machen. Einfach mal machen.
Wie bei deinem ersten Interview.
Richtig.
Mit einem fast defekten Aufnahmegerät.
Ja, einfach machen.
Siehst du? Lars, ich weiß, dass in dir noch ganz viele Geschichten schlummern, die wir heute nicht erzählt haben. Deshalb frage ich einfach mal unverblümt, sehen wir uns noch mal irgendwann zu Teil 2 und 3? Weil ich meine, aus einem Bestseller wird ja bei dir immer der zweite und dritte.
Ja, logisch. Also ich habe noch so viel zu erzählen über Amy Winehouse und Puff Daddy und so viele andere.
Eine Anekdote noch zum Schluss jetzt, damit wir die Leute anfüttern. Eine erzählst du noch und dann sagen wir Tschüss, okay? So, jetzt eine Anekdote.
Eine Anekdote. Also,
Amy Winehouse.
Klingt super. Ja, ich habe sie zweimal getroffen. Beim ersten Mal saß sie im Hotelzimmer am Alexanderplatz in Berlin, weißt schon, in diesem großen...
Park-In heißt das jetzt,
ja,
ne?
Genau, Park-In, genau. Da saßen wir.
Früher hieß es Hotelstadt Berlin, Hotel der DDR oder sowas. Ja,
ja. Das ist ein ganz altes Hotel. Und da saßen wir und sie war so fertig mit der Welt. Das war die Zeit, wo sie mit ihrem damaligen Freund, der sie ja auch, wie man heute weiß, mit den Drogen versorgt hat, telefoniert hat. Sie hat mir dann ihre Dessous gezeigt, die sie gerade gekauft hat, war eigentlich kaum ansprechbar und ich dachte mir, passt niemand auf diesen Menschen auf. Also ist da niemand da aus dem Umfeld, der diese Frau auch ein bisschen vor sich selbst beschützt. Und das war das erste Interview, das ich gemacht habe, das ich nicht veröffentlicht habe. Also ich habe das auf Band alles zu Hause, aber ich habe gedacht, nee, damit fühle ich mich nicht wohl. Also ich möchte diese Frau nicht
vorführen.
Und ja, ich habe sie dann nochmal getroffen in München bei den MTV Music Video Awards, wo sie schon so, man hat gesagt betrunken, aber wahrscheinlich hat, da waren noch andere Sachen mit dabei. Sie wurde auf die Bühne geschoben, weil sie nicht selbst laufen konnte und nach dem Auftritt wieder genommen und nach hinten getragen. Und ich habe gesagt, das geht nicht gut aus. Und ich glaube, 3-4 Wochen später war sie tot.
Schlimm. Ganz, ganz schlimm gelaufen in ihrem Fall.
Ja, und ich bin eigentlich gerade, wenn ich mich selbst reden höre, ein bisschen sprachlos, wie traurig das war damals.
Lars, ja. Deshalb müssen wir an dieser Stelle noch, wir müssen noch eine fröhliche Geschichte hinterher schieben, unbedingt. Weil wir sind gerade in einem Tal der Tränen. Das geht nicht. So können wir niemanden entlassen nach diesem Gespräch. Also, noch eine fröhliche Geschichte hinterher, bitte.
Noch eine fröhliche Geschichte. Daniel hat mir vor 2 Tagen eine Nachricht geschrieben.
Ja, der Daniel aus...
Aus dem Buch Dieses bescheuerte Herz, ja, genau. Dass er frisch verliebt ist.
Er hat sich verliebt.
Nicht zum ersten Mal, aber neu frisch verliebt. Und für ihn ist es jedes Mal wie das erste Mal. Und wenn ich dann in sein Gesicht gucke und wie die ganze Welt für ihn wieder aufgeht, obwohl natürlich die Krankheiten nicht verschwinden und all das, da denke ich mir, alles richtig gemacht.
Kriegen wir erst noch einen Satz hin, wo das Wort Krankheit nicht vorkommt? Bitte. Also geht bitte zur Imagine Tour, der Soundtrack deines Lebens und unbedingt. Singt und tanzt und habt Spaß. Ne?
Und wir singen sogar am Ende, das darf ich schon verraten, natürlich alle zusammen mit Feuerzeug und Handy in der Luft, Imagine von John Lennon.
Ach cool, siehste, da freue ich mich sehr drauf. Also nochmal der Termin, 31. Oktober, Urania Berlin. Holt euch rechtzeitig Karten, wir wissen, dass das schnell ausverkauft ist. So, lieber Lars. Es war mir ein Fest.
Mehr als das.
Ja, wir sehen uns wieder hier in diesem Studio. Lars Ament war bei mir, ja, Bestseller-Autor von 14. Wir halten das mal fest an dieser Stelle. Von 14 Bestsellern zum Zeitpunkt 2024, Frühjahr. Mal gucken, was bei unserem nächsten Gespräch daraus geworden ist. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich hoffe nicht, dass jede Serie irgendwann mal reißt, aber wir werden sehen. Und ich werde dir auf jeden Fall erzählen beim nächsten Mal und dann bringe ich dir auch einen Espresso mit.
Das ist toll. Ich freue mich sehr. Bleib
danke.
Gesund.
Ciao, ciao.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.